Ja, ich nehme den Ständer mal zur Seite. Kann ich euch besser sehen, ihr mich. Ich möchte euch heute Morgen auf eine Zusage Jesu hinweisen, die er in der Bergpredigt gesagt hat. Allerdings gebunden an eine Bedingung. Aber wenn ich diesen Vers jetzt sage, könntet ihr ihn wahrscheinlich alle schon mitsprechen, weil er bekannt ist. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles zufallen. Das erste ist die Bedingung. Trachtet nach dem Reich Gottes. Das zweite ist die Zusage. Das wird euch zufallen. Nun muss man natürlich diesen Vers im Zusammenhang eigentlich lesen. Wahrscheinlich kennen viele von uns diesen Zusammenhang. Es geht eigentlich um das Sorgen. Ganz speziell um Sorgen für den nächsten Tag. Sorgen um Essen, um Nahrung, um Essen und Trinken. Sorgen um das, was wir anzuziehen haben und anziehen müssen. Aber vielleicht geht das auch noch ein bisschen weiter. Überhaupt, dass wir uns Gedanken machen um Dinge, die Gott eigentlich in der Hand hält. Jesus sagt ja weiter im Blick auf diese Sorgen, denkt doch mal an die Vögel, die sammeln nicht in Scheunen und euer Vater im Himmel versorgt sie. Oder eben auch, Gott ist da. Ihr macht euch Gedanken darüber, was ihr anziehen sollt. Guckt doch mal die Lilien auf dem Feld, wie schön die sind. Gott hat sie geschaffen und sie sind schöner gekleidet als Salomo in seiner Seide. Gott kümmert sich um das Kleine und er sagt, ihr seid doch viel mehr wert als das, was er sonst noch in die Natur hineingegeben hat. Ihr seid mehr wert als die Vögel. Sorgt doch nicht um den nächsten Tag. Ich will für euch sorgen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch dies alles, worum ihr euch sonst oft Sorgen macht, zufallen. John Charles Ryle. Es war im 19. Jahrhundert Bischof in Liverpool. Spurgeon hat oder nannte ihn den besten Mann der Kirche Englands. Dieser John Charles Ryle hat auch manche Bücher geschrieben und hat unter anderem auch gesagt, dem Menschen, der zuerst nach dem Reich Gottes trachtet, wird es nie an etwas fehlen, was zu seinem Guten dient. Wird es nie an etwas fehlen, was zu seinem Guten dient. Man kann diesen Ausspruch auch ein bisschen in Frage stellen. Ist es wirklich so, dass die Menschen, die Gott an die erste Stelle stellen, dass es denen nie an irgendetwas anderem fehlen wird? Und dann fallen mir manche Menschen ein, wo ich denke, denen geht es nicht so gut. Oder wir haben vorhin gebetet, auch für die verfolgten Christen. Ja, denen fehlt das oft an dem Nötigsten. Vielleicht an Essen und Trinken, an der Kleidung, einer Wohnung. Und sicherlich, vielleicht haben wir es selbst teilweise erlebt, die Leute, die als Flüchtlinge kommen oder die Flüchtlinge, die damals nach dem Krieg im Osten Hab und Gut verlassen mussten und dann mit einem Handwagen oder mit einem Koffer oder auch nur mit dem nackten Leben davongekommen ist, dem wird es nie an etwas fehlen, was zu seinem Guten dient. Aber die Frage ist dann ja, was dient ihm zum Guten? Und wir denken natürlich zunächst, dass wir zu essen haben, dass wir eine Wohnung haben, dass wir Freunde haben, dass wir gesund bleiben. Aber was dient zum Guten? Und da denke ich, müssen wir unser Leben ein bisschen sehen aus der Blickrichtung Gottes. Der Plan Gottes mit unserem Leben ist ja nicht ein angenehmes, gutes Leben, wo wir alles haben, was wir brauchen. Das mag auch Ziel Gottes sein, unserem Leben. Aber er will uns in seinem Reich sehen. Er will, dass wir am Ende unseres Lebens bei ihm ankommen. Er will, dass wir schon in unserem Leben umgestaltet werden, damit wir in sein Reich hineinpassen. Er hat uns zu Kindern Gottes gemacht und sein Ziel ist, dass wir uns nun auch als Kinder Gottes in dieser Welt bewegen, dass wir etwas von ihm weitergeben, dass durch uns in dieser Welt etwas zu seiner Ehre geschieht. Das ist das Ziel Gottes mit unserem Leben. Worauf wollen wir mal zurückblicken am Ende? Es war schön, ich habe viel erlebt, konnte mir vieles leisten. Ich bin lange Zeit gesund gewesen und nun kann ich im Frieden sterben. Ist das wirklich alles gewesen? Oder darf ich vielleicht noch sagen, ich habe ein Haus gebaut oder habe beruflich große Erfolge erzielt. Was will ich am Ende meines Lebens eigentlich sagen? Was will Gott, dass am Ende unseres Lebens wirklich etwas als Extrakt unseres Lebens herauskommt? Er will, dass wir etwas zu seiner Ehre beigetragen haben, dass unser Leben aus der Sicht der Ewigkeit etwas bewirkt hat oder um ein Bild zu sprechen, dass unser Leben Frucht getragen hat, dass Gott in unser Leben geehrt wird und dass wir am Ende eine offene Tür haben, durch die wir eingehen und Gott sich an unserem Leben gefreut hat und freut, dass wir jetzt zu ihm gehen. Wir müssen also, wenn wir danach fragen, was ist denn eigentlich, was zu unserem Guten dient, dann müssen wir eben einschränkend sagen, das, was uns zum Guten dient, was uns dahin führt, was Gott als Plan mit unserem Leben vorhat, das ist unter Umständen nicht das, was uns Freude macht, immer angenehm ist. Das ist ja wie bei einem Kind, das krank ist und jetzt Medizin bekommt, wichtige Medizin, und diese Medizin ist bitter. Und das Kind sagt, das will ich nicht, und schüttelt den Kopf und macht den Mund gar nicht auf, muss überredet werden, bis es die Medizin nimmt. Sie ist bitter, aber sie ist überlebenswichtig. Und es kann sein, dass Gott in unserem Leben manches zulässt, das ist wie bittere Medizin, aber dahinter steht doch die Liebe Gottes. Er ist da. Und im Hebräerbrief, Hebräer 12, wird uns das noch einmal so vor Augen gehalten, dass wir einen Vater haben im Himmel, der uns erzieht, der uns nicht laufen lässt. Und da können wir nur von Herzen dankbar sein und sagen, wie gut ist es, dass wir einen Vater haben. Einen Vater, der Verantwortung für uns übernommen hat, der uns erzieht. Und da steht, Hebräer 12, Vers 7, es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Also, nicht alles, was wir uns wünschen, erfüllt Gott uns. Auch wenn wir diese große Zusage haben. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Gott erfüllt uns nicht alle Wünsche, nicht alle Gebete, die wir ihm sagen, erfüllt er uns, weil er uns erzieht. Es dient zu eurer Erziehung, wenn ihr dulden müsst. Jesus predigt kein Wohlstandschristentum. Es wird mir immer gut gehen. Und er ist da, und was ich mir wünsche, das wird er mir auch geben. Jesus selbst und auch die Apostel, seine engsten Mitarbeiter damals, haben leiden müssen und sind für die Sache Gottes gestorben, haben alles dafür eingesetzt. Wenn wir an Paulus denken, dann müssen wir sagen, ja, das ging nicht alles glatt. Schiffbruch erlitten und wurde gesteinigt. Er hatte einen Leidenskatalog, den er aufzählt und wo am Ende er sagt, Gott hat mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, meine Kraft ist zum Schwachen mächtig. Gottes Gedanken mit uns sind oft ganz anders, als wir denken. Darum können wir nicht sagen, wenn ich jetzt mich Gott anvertraut habe, dann läuft alles glatt. Das meint Jesus mit dieser Zusage eigentlich nicht, sondern wenn ich mein Leben ihm anvertraut habe, dann habe ich einen Vater im Himmel, der für mich sorgt. Darum gilt diese Zusage. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes, nach seiner Gerechtigkeit. So wird euch das alles zufallen. Das, was ihr zum Leben braucht. Aber diese Bedingung dürfen wir natürlich nicht übersehen. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Was ist damit denn eigentlich gemeint? Nach dem Reich Gottes trachten, das heißt ja, nach Gott trachten. Gott an die erste Stelle des Lebens setzen. Jesus sagt in dieser Einleitung zu diesem Absatz über das Sorgen, er spricht auch von dem Mammon, von dem Geld und sagt, dass viele Menschen eben danach streben, dass das ihr Götze geworden ist, Geld. Und ich sage, ihr könnt nicht zwei Herren dienen, entweder dem Geld dienen, das heißt, letztlich geht es ja auch nicht nur um Geld, sondern darum, dass ich mich selbst verwirkliche, mich selbst auslebe und dass das Ziel meines Lebens ist, das zu tun, was ich gerne tun möchte, oder entweder ich diene dem Mammon oder ich diene Gott. Man kann nicht beiden dienen. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das bedeutet, dass ich Gott an die erste Stelle meines Lebens setze. Meine Frau Uschi hat mal gesagt, wenn ich an dieses Wort denke, zuerst nach dem Reich Gottes trachten, dann denkt sie immer an die Gemeinde. Die Gemeinde stand eigentlich immer so für uns an erster Stelle. Und das lag natürlich in gewisser Weise auch nahe, weil ich natürlich als Pastor oder Prediger in der Gemeinde eben da meinen Dienst hatte. Und für diesen Dienst musste vieles zurückstehen. Auch sie musste vieles zurückstehen. Sie war vielfach alleingelassen mit der Erziehung unserer Kinder. Aber sie hat es mitgetragen, ganz bewusst. Und nach dem Reich Gottes trachten bedeutete für sie, Gott steht an erster Stelle und danach kommen die anderen Sachen. Und Gott war für sie eben auch, ob das im Finanziellen war, ob das im Einsatz der Zeit war, im Einsatz der Kraft. Da wurde Gott gedient in der Gemeinde und das hatte Vorrang. Ich glaube, dass sie das so richtig sieht. Aber das birgt eine kleine Gefahr, dass wir denken, trachte zuerst nach dem Reich Gottes, ich muss gewisse Gesetze und Gebote einhalten, damit Gott mit mir zufrieden ist. Dieses gesetzliche Christsein. Ich muss mich bemühen, ich muss es machen, damit Gott mit mir zufrieden ist. Trachte dann erst nach dem Reich Gottes. Es geht nicht darum, Gebote einzuhalten. Und wenn ich in den Gottesdienst gehe, damit Gott zufrieden ist und ich vielleicht nachher ein ungutes Gefühl habe. Oder wenn ich nicht jeden Tag meine stille Zeit mache und in der Bibel lese, dann ist Gott nicht zufrieden. Und das muss ich tun, damit ich ihn zufrieden stelle. Dann habe ich eigentlich nicht richtig begriffen, was gemeint ist, nach dem Reich Gottes zu trachten. Es geht um eine Beziehung zu Gott. Trachtet nach dem Reich Gottes. Das bedeutet, ich habe eine Beziehung zu dem lebendigen Gott. Das ist durch Jesus Christus möglich. Das, was zwischen ihm und uns steht, unsere Schuld, vergibt er, wenn wir zu ihm kommen. Und er macht uns zu Kindern Gottes. Wir haben eine Beziehung zu unserem Vater im Himmel, eine Beziehung zu unserem Herrn Jesus Christus, unserem Retter und Erlöser. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Das bedeutet, trachte nach dieser Beziehung zu Gott. Das oberste Gebot ist, Gott zu lieben. Und dann auch daraus heraus den Mitmenschen zu lieben. Aber nach dem Reich Gottes trachten, das heißt, diese Beziehung zu Gott pflegen. Die darüber zu wachen, dass diese Beziehung zu meinem Gott nicht abreißt. Und dazu brauche ich Gemeinde. Und dazu brauche ich das Gebet, das Gespräch mit ihm. Dazu brauche ich auch, dass ich immer wieder, da wo er mich mahnt, meine Schuld ihm bekenne und Vergebung bitte. Dazu gehört und dazu brauche ich eben das Wort Gottes, das ich darin lese. Gott redet zu mir und an erster Stelle durch die Bibel. Ich mache das alles doch nicht, um vor Gott gut dazustehen, sondern ich brauche das, um diese Beziehung zu meinem Gott zu pflegen, damit diese Beziehung vertieft wird. Und mit dieser Beziehung, mit der Vertiefung dieser Beziehung, wächst in mir Vertrauen. Vertrauen zu Gott. Und da kommt dann diese Zusage, die Jesus macht. Trachte am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, dass ihr vor ihm gerecht seid, recht seid. Eine Gerechtigkeit, die er uns gibt und die wir annehmen dürfen, wie wir Kleider anziehen. Er macht uns gerecht und in dieser Beziehung bleiben. Trachtet danach. Wenn euch das oberste Anliegen ist, dann seid ganz ruhig. Dann wird er für euch sorgen. Aber er sagt es sogar noch ein bisschen anders. Dann wird euch alles andere, was ihr braucht, wonach andere Menschen an erster Stelle streben, was uns so nahe liegt, das, worum wir uns auch oft Sorgen machen, dann wird das alles, das übernimmt euer Vater im Himmel. Hauptsache, die Beziehung zu Gott ist da. Dann wird euch alles andere zufallen. Und nun sind ja viele von euch auch schon länger in der Nachfolge Jesu. Und denkt doch mal zurück. Denkt doch mal zurück. Habt ihr das so erlebt oder habt ihr es nicht erlebt? Dass Gott euch Dinge, mit denen ihr vielleicht gar nicht gerechnet habt, dass Gott euch Dinge, die ihr auch nicht selbst bewirken konntet, einfach geschenkt hat. Ich musste dabei mich erinnern an eine Situation, als wir noch in Hamburg wohnten und es dann fest war, dass wir nach Lüneburg die Gemeinde gründen wollen, dort beginnen wollen, zu arbeiten beginnen wollen, da stand es an, dann ziehen wir nach Lüneburg oder die nächste Umgebung von Lüneburg, damit wir am Ort sind und dort, damals waren noch dann die Gottesdienste in Abendorf bei Marquardt, aber wir müssen am Ort sein, um dort aufbauen zu können. Und wir brauchten eine Wohnung. Haben natürlich geguckt, aber das hat gar nicht lange gedauert. Da kam ein Ehepaar, die wir durch diese Lüneburger Arbeit, wir waren ja vorher von Hamburg oft hingefahren, haben dort Gottesdienste gehalten. die eigentlich nicht in der, die Beziehung zu diesem kleinen Gemeindekreis hatten, die kamen in Hamburg zu einem Gottesdienst und wir kamen anschließend ins Gespräch und die waren wohl hauptsächlich gekommen, haben gesagt, in unserer Siedlung ist ein Reihenhaus frei geworden. Die ältere Dame, die dort gewohnt hat, ist gestorben und die Söhne sind schon erwachsen. Beides Rechtsanwälte, wohnen nicht mehr in Adendorf. Und das heute, wäre das nicht etwas für euch? Wir haben davon gehört, dass ihr eine Wohnung braucht. Und da haben wir abgewunken, haben gesagt, also ein Reihenhaus können wir nicht bezahlen von der Miete. Allerdings muss ich auch sagen, hat Uschi mehrfach auch früher dann mal gesagt, also das wünschte ich mir mal, dass ich so die Tür aufmachen kann und draußen bin, im Garten bin. Das ist ja im Reihenhaus dann ja gegeben, dass man jetzt ja meist eine Terrasse und dann nach hinten immer ein Stückchen Garten, dass ich rausdrehe und draußen bin. Wenn wir im Urlaub, im Sommerhaus Urlaub gemacht haben, dann hat sie manchmal morgens noch im Nachthemd eine Runde ums Haus gedreht, weil sie eben morgens so an der Natur sein und in der Natur sein, das so genossen hat. Wie gesagt, würde ich einmal gerne. Und das haben wir uns eigentlich abgeschminkt, haben gesagt, das können wir uns eigentlich gar nicht leisten. Und insofern haben wir hier auch abgewogen, haben gesagt, du, das ist zu teuer. Ja, aber die haben geredet und so und guckt es euch doch mal an. Naja, wir haben uns überreden lassen und sind dann auch einmal hin und haben uns das von den Nachbarn zeigen lassen und haben festgestellt, ja, das wäre für unsere Sachen ideal. Einmal, dass es eben ruhig war und eine schöne Terrasse, ein kleiner Garten hinten und nette Nachbarn und was uns wichtig war, ein großes Wohnzimmer, in dem man auch eben Hauskreis haben konnte, Menschen einladen konnte. Und dann sind wir, als wir gedacht haben, ja, das würden wir gerne nehmen, aber wir haben natürlich ein Limit, höher als einen gewissen Grad können wir mit der Miete nicht gehen. Und als wir dann uns verabredet hatten mit den Besitzern, einem Sonntagnachmittag nach dem Gottesdienst sind wir dorthin gefahren, haben die über alles geredet und so und wir hatten den Eindruck, ach, eigentlich könnte das von den Besitzern her ganz gut gehen. Aber dann haben wir gefragt, und wie hoch soll denn die Miete sein? Ja, was haben Sie denn gedacht? Und dann haben wir mal, um noch ein bisschen Spannkraft zu haben, haben wir dann eine Summe genannt, 100 D-Mark war es damals noch unter der Obergrenze, die wir uns gesetzt hatten. Ja, das haben sie sich angehört und haben dann aber allgemein weiter gesprochen und sich untereinander auch angesehen und so. Und dann schließlich haben sie gesagt, wir sind damit einverstanden. Uns ist das zugefallen. Und wir haben da sehr schön gewohnt. Wir haben viele Alpha-Kurse in diesem Haus durchführen können, hatten Nachbarn, die auch zur Gemeinde gehörten damals. Es kam die Schwierigkeit, wir hatten einen Vertrag über 5 Jahre, nach 2 Jahren wollten diese Männer, die Besitzer, das Haus verkaufen, aus welchem Grund auch immer, und haben uns gekündigt, sogar sehr kurzfristig, dass wir innerhalb von 6 Wochen oder so raus sollten, weil sie es verkaufen wollten und natürlich so ein Haus sich besser verkaufen lässt, wenn es keine Mieter mehr hat. Die haben uns das geschrieben und wir haben das auch ja im Gebetskreis und so unter anderem auch gesagt. Und dann war ein Nachbar da, der sagte, ich habe einen Rechtsanwalt und dem hat er das gezeigt. Der hat gesagt, die kommen da mit solcher Kündigung nicht durch. Ich habe einen Vertrag über 5 Jahre und das würde ich gerne übernehmen. Die haben keine Chance, damit durchzukommen. Und wir haben gesagt, nee, das machen wir nicht, sondern es ist ja verständlich, wenn die es verkaufen wollen, dass es leer sein soll, das Haus. Und wir vertrauen darauf, dass Gott für uns sorgt, dann werden wir eine andere Wohnung finden. Und dann haben wir uns auf die Suche gemacht und haben dann uns manche Wohnungen und so weiter angesehen in Lüneburg und Umgebung. Zwischendurch kamen immer wieder Leute, die sich das Haus angeguckt haben, vom Makler vorher angekündigt, können wir mal kommen, immer wieder alles aufräumen. Das nervte schon ein bisschen und das zog sich auch ein bisschen hin. Und dann waren Leute an der Tür, die vom Makler nicht angekündigt waren und die sagten, entschuldigen Sie, wir kommen aus Süddeutschland, sind nur noch heute hier, aber wir haben davon gehört, dass das Haus verkauft werden soll und wir würden uns das gerne mal ansehen, dürfen wir? Und naja, Uschi hat sie reingelassen und so stellt sich heraus, dass der Mann auch Pastor der Adventisten war und dass sie eigentlich in Süddeutschland wohnen und dass sie gar nicht das Haus eigentlich nur kaufen wollten, um später vielleicht, wenn sie mal im Ruhestand sind, im Norden so eine Bleibe zu haben. Naja, das hörte sich alles gut an und dieser Mann hat das Haus gekauft und hat eine Bedingung gestellt. Wir kaufen dieses Haus nur mit der Bedingung, dass die Mieter drin bleiben. Wir haben uns um diese Leute nicht bemüht gehabt. Und wir haben auch uns das gar nicht vorstellen können, dass sowas passieren kann, dass Leute kommen und sagen, ja, wir kaufen, aber ihr müsst hier bleiben. Sonst kaufen wir es nicht. Wir haben dann ja noch etliche Jahre dort gewohnt, bis dann im Gemeindehaus in Lüneburg auch eben die nächste Wohnung frei wurde. Gott sorgt. Und das sind ja nur einzelne Sachen. Und ich bin sicher, wenn ihr zurückdenkt in euer Leben, dann wird euch das ein und andere einfallen. Und das ist auch gut, dass wir uns manchmal daran erinnern. Im Psalm 103 sagt der Psalmdichter, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele. Wir sollten nicht vergessen, was er bereits in unser Leben getan hat, damit in den Herausforderungen, die im Augenblick da sind, die Sorgen, die uns im Augenblick vielleicht so einengen, das Herz eng machen wollen, dass wir auf den sehen, der unser Vater ist und der zugesagt hat, für uns zu sorgen. Und uns bewusst machen, ich will als erstes mich darum bemühen, dass meine Beziehung zu Gott in Ordnung ist. Und dann will ich vertrauen und die Hände aufhalten. Dieser Vers wird ja von manchen neuen Übersetzungen auch so übertragen, der wird euch alles geben oder so. Ich finde das so schön, in der Luther-Übersetzung wird euch alles zufallen. Das heißt, wenn mir das zufällt, dann kommt es von oben und dann muss ich die Hand aufhalten, damit es nicht daneben fällt, damit ich es auch ergreifen kann. Die Zusage Jesu, trachtet am Ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, gilt auch heute noch. So wird euch alles andere zufallen. Und wenn wir gleich das Abendmahl feiern, dann ist dieses Abendmahl ja so eigentlich das sichtbare Zeichen, ein Bild dafür, dass wir Jesus Christus, unseren Vater im Himmel, in den Mittelpunkt stellen und das annehmen, was er für uns getan hat. Damit bringen wir zum Ausdruck, ich will zu Jesus Christus gehören, was immer auch kommen mag. Und ich will ihm dann auch vertrauen. Amen.